Herzlich willkommen, Uli Deppendorf. Wir haben vorhin schon mal ganz langsam und leise angefangen. Tom Schimek an Ihrer Seite, der Autor des Features, Joachim Huber vom Tagesspiegel, Medienredaktion und Chef und langer Wegbegleiter dieses Hauses von Anfang an. Und bei uns ist Professor Martin Emmer von der FU Berlin, der Kommunikationswissenschaftler. Es geht um Kommunikation, es geht um Kontrolle. Und ich freue mich auch, in der ersten Reihe zwischendurch bei uns gelandet, Professor Dr. Dieter Grimm zu begrüßen. Schön, dass Sie da sind. Und es geht um Krokodile. Herr Schimek, Parteien gefräßig wie Krokodile, eine andere Seite, die geschnappt wird. Schon ein wildes Bild, oder? Sie sind ganz in der Nähe, es kann Ihnen auch passieren, auf der anderen Straßenseite.
Ich denke, der Brenner weiß schon, wovon er redet. Er hat ja nun lange genug das miterlebt. Aber natürlich ist das vielleicht auch seine persönliche Erfahrung, wie er dann schließlich abgesetzt wurde als ZDF-Chefredakteur. Ich glaube, da hat man ein besonders ungutes Gefühl, was das Niveau der politischen Kontrolle von öffentlich-rechtlichen Sendern angeht. Gleichwohl, ich habe ja auch versucht, das in dem Feature klarzumachen, diese plumpen Eingriffe, also dass da jemand anruft und sagt, mach das oder mach das nicht. Ich glaube, das ist die absolute Ausnahme. Das sagen ja auch viele Experten. Das ist dämlich, dreist und in der Regel ja auch nicht zielführend. Viel, viel wichtiger ist das Klima, was geschaffen wird. Viel wichtiger ist, wie langfristig Karrieren geplant werden. Viel wichtiger ist das Umfeld. Viel wichtiger sind die Finanzen, über die ja die Ministerpräsidenten auch irgendwann entscheiden. Das ist alles viel relevanter, was den Einfluss auf Funk angeht, als diese direkten Krokodilsbisse, die dann ab und zu mal erfolgen.
Uli Deppendorf, liegt da richtig der Autor an Ihrer Seite? Oder ist es nicht so, muss Ihr Handy nicht klingeln?
Nee, es muss nicht klingeln. Und es klingelt auch nicht, indem irgendein Politiker anruft und sagt, das und das habt ihr jetzt zu senden oder ich hätte gerne das und das. Ich war ja mal 8 Jahre lang Chef von ARD Aktuell in Hamburg. Also von Tagesschau, Tagesthemen, da wurde ich auch immer gefragt, genauso wie hier. Rufen bei Ihnen nicht jeden Abend nach der Tagesschau alle möglichen politischen Köpfe an und beschweren sich oder ähnliches? Nichts. Einen einzigen Anruf habe ich bekommen, der war von Rudolf Scharping. Der wollte aber Sportreporter, jetzt lachen Sie nicht, über die Tour de France in der ARD werden. Und das war nicht ganz einfach, ihm das wieder auszureden zur damaligen Zeit. Das war der einzige Anruf, den ich bekommen habe. Wir haben beim ZDF, ich kann nicht fürs ZDF sprechen, da war ich nicht, bin allerdings mit Nikolaus Brenner befreundet, habe seine Leidensgeschichte sehr stark miterlebt und habe immer gesagt, so wie beim ZDF kann eine Kontrolle auf Dauer nicht im öffentlich-rechtlichen Fernsehen funktionieren. Es kann nicht sein, dass die Anzahl aller Ministerpräsidenten dort über Programmfragen entscheidet. Das geht nicht. Bei der ARD haben wir unterschiedliche Rundfunkräte, mal mit Politikern besetzt oder ehemaligen Politikern, aber eben auch mit sehr viel anderen vom Bund her, Steuerzahler über Bund, für Umweltschutz bis zu Vertretern der Schauspieler und Musiker, da ist alles dabei. Aber ganz ohne ein bisschen politisch Erfahrene geht's auch nicht. Das, was ich am schlimmsten erlebt habe, das war mal im Rundfunkrat des WDR, ein Vertreter des BUND, der uns aufgefordert hatte, wir sollten als WDR die Energiewende in Deutschland durchsetzen. Daraufhin haben wir ihm gesagt, da seien wir die falschen Ansprechpartner.
Die Geschichte der SPD muss auch neu geschrieben werden. Das machen wir heute Abend, nachdem wir jetzt wissen, was aus Herrn Scharping alles hätte werden können. Herr Huber, sagen Sie, wenn Sie die beiden jetzt hören, Tom Schimek auf der einen Seite, Uli Deppendorf auf der anderen Seite, Sie kennen dieses Pflaster seit jetzt wirklich 20 Jahren, beide Seiten der Straße, die Uli Deppendorf ja auch beschrieben hat. Ist das realistisch? Hat sich das verschärft? War das schon immer so und eher vielleicht nicht so zu sehen und zu hören? Hat sich das verändert?
Also meiner Meinung nach hat es sich verändert und es verändert sich weiterhin. Ich bin der Ansicht, dass eine Entspannung eintritt. Dass die Politik ist mehr denn je unter Druck, unter Legitimationsdruck und so weiter. Und man sieht ja nur an diesem kleinen Fall, wenn ich den so klein nennen darf, dass der CSU-Sprecher erst bei der ARD und dann beim ZDF versucht, was zu erreichen. Und das wird dann gleich vom Sender selber sozusagen publik gemacht. Das hätte es, glaube ich, vor 15 Jahren überhaupt nicht gegeben. Das heißt, Entspannung heißt für mich, dass sozusagen die, von denen wir gehört haben und annehmen können, dass es in früheren Jahren anders war, dass sie nämlich sich unter Druck fühlten, es so oder so zu machen, sich da mittlerweile davon emanzipieren. Das ZDF wird da sicherlich noch vor einigen Veränderungen stehen, gerade was den Fernsehrat angeht. Aber ich glaube, in den Redaktionen setzt sich so etwas durch, was man durchaus als Emanzipation benennen darf. Also mir ist anders vielleicht als anderen, und vielleicht bin ich auch zu optimistisch und dann doch zu jung, ich glaube, dass sich die Sache dreht. Dass es sogar so weit drehen kann, dass die Journalisten sich eines Tages fragen müssen, und das dürfen sich heute schon fragen und ich mich selber natürlich auch, sind wir nicht eigentlich diejenigen, die glauben, dass sie die Macht ausüben sollten? Also jetzt ist es, glaube ich, ein bisschen Abbau.
Der bessere Kanzler.
Ja, zum Beispiel. Ja, ja. Abbau der politischen Einflussnahme, so wie ich es wahrnehme, und Aufbau der journalistischen Verantwortung.
Aber das wäre doch interessant, Professor Emmer. Kann Politik damit rechnen, dass sie quasi auf der anderen Seite bei Journalisten auch Genossen trifft, die sich gerne so als Ersatzregierungschefs gerieren und dadurch ja auch dann vielleicht durch Nähe oder Informationen einen Zuspruch erhalten?
Ich meine, diese Frage des Verhältnisses von Journalismus und Politik ist ein Thema, das in der Kommunikationswissenschaft ja schon lange diskutiert wird. Da gab es verschiedene Phasen, in denen man einmal gesagt hat, die Politik ist nur noch an der Leine der Journalisten, die müssen nach den Häppchen springen, die Journalisten ihnen hinhalten, oder umgekehrt. Da hat man hier auch ein bisschen gesehen, diese Versuche von der Politik, Journalismus zu steuern mittels Public Affairs Management und so weiter. Ich glaube, das hängt ein bisschen natürlich ab von den Bereichen, über die man spricht. Es gibt so ganz notorische Medienbereiche wie den Reisejournalismus und so weiter, wo die Verhältnisse ganz spezielle sind. In der Politik, glaube ich, muss man sagen, vielleicht auch dank des öffentlich-rechtlichen Rundfunks sind da die Verhältnisse doch relativ ausgeglichen. Und ich würde mich Herrn Huber da ein bisschen anschließen, dass man wahrscheinlich heute schon sehen kann, dass da die Grenzen klarer sind. Das hängt, glaube ich, auch ein bisschen mit dem Publikum zusammen, das ja durchaus auch kapiert, was da abläuft, dass Transparenz Beteiligung fordert. Und ich glaube, das sind Bedingungen, in denen so eine Beeinflussung, wie sie taucht ja auch so ein bisschen auf im Beitrag, in den 60er Jahren noch üblich waren, heute nicht mehr laufen würden.
Herr Deppendorf, Herr Schemmer, gibt es Journalisten, die meinen, sie müssten eigentlich auf der anderen Seite sein und der Politik vormachen, worum es jetzt geht?
Vielleicht fühlt sich der eine oder andere so. Ich glaube, wenn man uns so beobachtet, dann täte uns manchmal bei der einen oder anderen Einschätzung, bei der einen oder anderen sehr schnellen Kommentierung, bei der einen oder anderen Geschichte auch ein bisschen Bescheidenheit gut. Ich sag mal so, ich glaube, eine Geschichte wie die über Herrn Brüderle im Stern fand ich unsäglich. Finde auch den, manche versuchen es durch eine besondere Aggressivität wegzudrücken bei uns und sagen, ja, wir sind ganz wichtig. Jeder Gesprächspartner wird nach dem zweiten Satz unterbrochen. Das gilt dann auch in den, ich sage es jetzt mal, bei einigen Medien, nicht bei Ihnen, Herr Huber, aber bei anderen, als die dynamische Form eines Interviews. Ich glaube, was ein bisschen fehlt, ist, wieder jetzt sind wir fast schon beim Thema Talkshow, vielleicht so eine halbe Stunden Sendung, wo man nur mal Face-to-Face macht. Zwei, die mal eine halbe Stunde allein im Gespräch sind, mit Begleitung der neuen Mediengeschichten nebenbei. Etwas ruhiger, wo auch mal etwas mehr Inhalte rüberkommen. Das würde ich mir als Ergänzung wünschen.
Und der Kollegin vom Stern würden Sie ins Stammbuch schreiben, so nicht? Warum?
Ich glaube, der Stern hat das schon selbst so gesehen, mittlerweile.
Warum? Warum, Herr Deppendorf, sagen Sie nochmal bitte, warum? Weil Sie aus einem privaten Umfeld eine
weil Sie,
Geschichte gemacht
haben. Ich sage mal so, weil Sie aus einem etwas, ja, weil Sie aus einer, Jahr, einer Beobachtung über ein Jahr lang blitzschnell eine Geschichte geschrieben haben, die so, vor allen Dingen, Sie hatten es am Anfang ja noch unterlegt im Internet mit einem Hinweis, wir wollten auch über die Ehe von Herrn Brüderle schreiben, haben das aber dann aus Rücksicht auf seine Ehen nicht getan. Das haben Sie dann sogar wieder rausgenommen. Also da wurde die Grenze mit Sicherheit überschritten. Nein, die Geschichte war einfach, sie war erstens schlecht geschrieben, schlecht erzählt. Zweitens, wenn man Herrn Brüderle ein Jahr begleitet, und das fällt einem erst nach einem Jahr wieder ein, dann ist es auch schon eine Frage. Und zweitens, ich meine, wir kennen alle unsere Pappenheimer auf jeder Seite. Herr Brüderle ist ein, ja, ich sag mal, Politiker, der schon mal zum fröhlichen Spruch neigt. So. Da haben alle, auch journalistische Kolleginnen, auch am Tage danach waren, nach dem Erscheinen dieses Artikels, waren ziemlich sauer auf diesen Artikel, weil sie gesagt haben, wir können uns souveräner wehren als mit so einem Artikel.
Man muss aber sagen, Herr Schimek, dass ein Organ wie der Stern natürlich verkauft werden will, dass Geschichten zugespitzt werden, haben wir ja auch schon kurz angedeutet. Also die Spezies der Journalisten, die sich als Regierungschefs führen, gibt es durchaus, wenn auch vereinzelt. Und es gibt aber auch Journalisten, die natürlich mit einer Zuspitzung auf Personen und Personality-Geschichten Politik transportieren und dadurch auch eine Wirtschaftskraft darstellen und eine Verkaufsmacht darstellen. Sie selber vermuten ja hinter allem auch, ähnlich wie Herr Huber, eine Veränderung des journalistischen Selbstverständnisses. Was sagen Sie? Ist es so, wie Herr Huber sagt, aus Ihrer Sicht, dass sich der Journalismus befreit oder selbstbewusster machen kann? Oder ist es gerade andersherum?
Puh, das sind jetzt viele Fragen auf einmal. Also, hallo, einmal zum zum Persönlichwerden, wie im Extremfall Stern Brüderle. Ich finde das nicht prinzipiell falsch, wenn man ein Porträt über einen Politiker wie Brüderle schreibt, also so einen notorischen Weinkönig, den wir ja auch alle schon seit einem Vierteljahrhundert kennen, auch solche kulturellen Dinge zu benennen. Das war ja nun nicht irgendwie im privaten Zimmerchen, das war in einer Hotelbar. Wie es gemacht wurde, dass es ein Jahr später kam, das fand ich alles sehr schwierig. Und auch natürlich, das ist eine gewisse marktschreierische Komponente, das finde ich auch schwierig. In der Tat gibt es aber politische Porträts, die auch auf eine Art persönlich werden, die den politischen Menschen erklärt. Das zum einen. Aber natürlich geht es auch den Printmagazinen, die ja anders strukturiert sind, nämlich privatwirtschaftlich, wie wir wissen, auch sehr stark darum zu verkaufen, also auch Aufmerksamkeit zu erzeugen. Was die Emanzipation angeht, ich glaube, das ist sehr ambivalent. Also die Attitüde des Journalisten, des vor allem der Oberjournalisten, der Alpha-Journalisten, wie es immer so schön heißt, hier in Berlin, die sagen, mir ist es relativ egal, wer unter mir Kanzlerin oder Kanzler ist, also die so, die, und die besseren Regenten, das ist relativ selten, kommt aber vor, aber das ist eher, glaube ich, beim Spiegel, also der Aust hat zu mir mal gesagt, ich habe Angela Merkel gleich gesagt, das geht nicht, also so in diesem Stil, dass man, ne, dass man eigentlich so mit am Ruder sitzt und gemeinsam das Staatsschiff irgendwie, das ist ja nicht der normale Journalistenalltag hier. Die sind ja irgendwie heftig am Arbeiten und fühlen sich hier nicht als Mr. Superwichtig oder so. Auch diese ja gerade in den Live-Medien bisschen gepflegte Attitüde des Kritischen ohne kritische Frage, also die sind immer unterbrechen und dann, das haben sie auch manchmal bei den Politmagazinen inzwischen, dass man irgendwas immer hyperventiliert, aber eigentlich keiner weiß, warum so richtig. Das ist, ich weiß nicht, ob das Emanzipation ist, bin ich mir nicht so sicher. Es ist sehr verschieden, auch in der ARD. Also das als letzten Satz. Es gibt ganz positive Entwicklungen. Also der NDR, der ja wirklich gebeutelt war über Jahre von schwersten politischen Kämpfen, hat sich auf eine Art befreit, hat heute auch kaum noch aktive Politiker in den Gremien. Das ist, ich konnte es nicht alles reinbringen, das Feature. Da gibt es eine positive Veränderung. Es gibt extreme andere Beispiele, wie das ZDF, das halt immer noch diese Ministerpräsidentenkonferenz ist. Es gibt aber auch immer noch Anstalten in der ARD, da muss man sich auch irgendwie nichts vormachen, wo einfach stark politisch durchregiert wird. Also ich nenne den Skandal umwölkten MDR oder auch der Hessische Rundfunk wird oft gesagt, das ist sehr schwierig. Da gibt es auch keine Gesprächspartner, wenn Sie danach fragen. Da ist wirklich ein bisschen das Motto, Angst regiert dich.
Auf Kontrolle und wie man es auch machen kann, nicht nur der NDR macht es ja anders als andere. Kommen wir gleich. Ich wollte aber gerne noch mal Herrn Huber und Herrn Deppendorf dazu holen, was das Selbstbewusstsein anbelangt. Haben wir Sie da falsch verstanden?
Nein, Sie haben mich zum Glück nicht falsch verstanden.
Gut.
Ich will aber natürlich schon etwas Wasser in den Wein bringen. Was ich gemeint habe, und das ist, glaube ich, richtig verstanden worden, das ist die Emanzipation der Journalisten von der politischen Abhängigkeit oder Einflussnahme. Dagegen wächst aber etwas ganz anderes, und das ist ein neues Zeitalter der Unmündigkeit, was da heraufkommt, dass wir nämlich angefangen haben, nicht nur angefangen haben, sondern mittendrin sind, meine Damen und Herren, wir sind mittlerweile absolute Hektiker. Wir hyperventilieren schon ab morgens um 6 oder um 5. Wie kommt das? Das Fernsehen ist nun mal, möchte gerne ein Live-Medium sein, das Radio möchte ein Live-Medium sein, selbst die Zeitungen, meine Damen und Herren, die mittlerweile ja große Online-Auftritte haben, wollen auch schon live sein. Das heißt, wir rennen alle mit erhöhter Geschwindigkeit hinter der Politik her, hinter dem Politiker her und hinter der Nachricht her. Das heißt, unser Wettrennen hat sich verschärft und wir sind jene, die uns selber, wir geben uns quasi selber die Peitsche. Der ist doch mittlerweile König im Revier, der als Erster eine Nachricht hat. Der muss gar nicht die best recherchierte Nachricht haben, aber er ist der Allerbeste. Er ist, weil er der Allerschnellste ist. Und diese, ich will mal sagen, Verleifung oder das Leben, das sozusagen sich abspielt, in ein Live-Medium zu bringen, das hat uns alle sehr stark erfasst. Und was da darunter durch leidet, das ist der Hintergrund, das ist die Sorgfalt, beziehungsweise die Nachfrage. Das heißt, wir wollen Sie alle, meine Damen und Herren, in jeder Sekunde für uns einnehmen mit irgendeiner Nachricht, die auch manchmal überhaupt keine ist. Hauptsache, Sie werden von uns beeindruckt.
Herr Deppendorf, können wir uns dagegen wehren?
Ich glaube,
können wir uns gegen diesen Rhythmus wehren?
Ich glaube, erstens, Huber spricht das an, was unser größtes Problem ist. Und ich habe die Befürchtung, dass es noch größer wird. Das ist die Schnelligkeit, die unglaubliche Konkurrenz durch die Medien, durch die elektronischen Medien. Sie haben es ja gesagt, die Zeitungen machen mittlerweile Live-Blogs. Die Zeitungen werden zu Fernsehsendern. Man wirft uns ja immer vor, wir haben zu viel Text. Schauen Sie sich Bild jetzt an oder andere Sender, andere Zeitungen, die werden auch schon zu Fernsehsendern, übertragen auch schon oder kommentieren live. Die Meldungen im Internet sind die Überschriften häufig zugespitzt. Und zwar deswegen, damit möglichst die Seite am meisten angeklickt wird. Da oft hält der Artikel danach nicht immer die Überschrift. Das ist unser Problem. Da müssen wir, glaube ich, Thomas Roth hat mal gesagt, eine Entschleunigung herbeiführen. Meine Befürchtung ist, es wird sie nicht mehr geben, sondern der Druck ist mittlerweile so groß. Da versucht man dann mal gegenzuhalten, auch wenn unsere Kollegen aus der Zentrale anrufen und sagen, ja, aber bei so und so.de stand das, dann müssen wir schon mal sagen, Freunde, stimmt nicht, ist nicht der Fall. Wir haben es gerade recherchiert, so ist es nicht. Ja, was machen wir denn jetzt? Ja, ich sage, senden. Und zwar so, wie wir das sagen. So. Also das ist, wie ich finde, ein ganz, ganz großes Problem. Die Schnelligkeit. Vielleicht war es, um nochmal auf die Zeiten früher zurückzukommen. Heute haben Sie schon eine Journalistengeneration, die grundsätzlich der Politik skeptischer gegenübersteht. Es gab eine Zeit, das war so in den 60er, 70er Jahren, wo eine Generation von Politikern und Journalisten da war, die beide eigentlich das Gleiche wollten. Sie hatten beide sehr starke politische Ideen und die einen wollten es umsetzen im politischen Bereich und die anderen gingen zu Magazinen oder zu Sendern und haben dort versucht, manchmal auch gemeinsam, was umzusetzen. Das ist heute nicht mehr der Fall. Sie haben heute Journalisten, die bei uns arbeiten, die in Zeitungen arbeiten, aber ich spreche jetzt hauptsächlich von uns, die ein ganz anderes Verhältnis zu dem Beruf haben, noch im Vergleich zu den 50er, 60er bis hin zu den 70er Jahren. Das spricht auch für die Variante von Herrn Huber. Aber für mich das größte Problem ist dieser ungeheure Konkurrenzdruck. Sie müssen heute innerhalb von 2 Minuten auf den Sender und erklären, warum ein Bundespräsident zurückgetreten ist. Da haben Sie keine großen Chancen mehr, nochmal zu recherchieren. Das müssen Sie dann schon vorher im Kopf haben oder getan haben. Aber so ist das. Früher konnten Sie sich nach 2 Stunden vorbereiten.
Professor Emmer, wenn man von dem Tempo spricht, von dem Wunsch der Entschleunigung, aber auch, denke ich mal, von einem Publikum, das ja emanzipierter wird, das selber größere Welten oder Weiten hat, um zu recherchieren, korrespondiert das nicht miteinander? Also ist das nicht eine Generation, die durchaus schneller taktet, aber vielleicht auch, weil sie ganz andere Informationszugänge hat, möglicherweise sich auch ein eigenes Informationsimperium aufbaut?
Ja, also ich würde auch sagen, die Welt ist im Moment einfach so, das lässt sich nicht aufhalten, damit muss man leben. Aber ich finde, da steckt ja auch eine Chance für den Journalismus drin. Denn das kann, gerade das kann ja Journalismus ausmachen, diese Hintergründe zu liefern. Die aktuellen Bilder kriege ich über Twitter auch ohne journalistische Angebote, wenn es um was Aktuelles geht. Aber diese Erklärung der Welt, das ist, glaube ich, was, wo auch in dieser elektronischen Medienwelt Journalismus immer noch gefragt ist. Ich meine, man sieht das ja ein bisschen auch bei anderen Medien, bei der Zeitung, diesen überregionalen zum Beispiel, die sich ja doch sehr stark umgebaut haben in den letzten 15 Jahren, die eben nicht mehr auf den ersten 10 Seiten die Nachrichten von gestern verbreiten, sondern eben sehr stark auch auf Seite 2 schon Hintergrund vermitteln. Und ich glaube, das ist was, wo so eine neue Rolle von Journalismus sich finden kann. Na gut, wir hängen auf ein Problem mit dran.
Das ist der Punkt. Ich meine, die Beschleunigung zu beklagen ist richtig, nur es ändert erstmal nichts. Man kann eigentlich nur sagen, wie gehen wir damit um? Und natürlich bombardieren die Zentralen und sagen, steht auf sowieso.de, steht wieder das, jetzt müssen wir auch und so fort. Aber genau das ist ja die Krux. Und das hören Sie natürlich auch im Radio und sehen Sie im Fernsehen, dass wir alle Getriebene sind, dieses Agenda-Settings, was irgendwie aus den Pressestellen der Parteien, der Organisationen und so weiter getrieben wird. Und sich zurücklehnen und sagen, was ist der Hintergrund, was sind unsere Themen, was halten wir für wichtig? Es gibt einfach begrenzte Ressourcen. Jedes Hauptstadtbüro hat nur x Menschen. Und wenn die alle ständig hinterherrennen, wo der neueste O-Ton von Fraktionssprecher Y ist und keine Zeit haben, ihre Themen, die sie für wichtig halten, zu vertiefen, dann wird dieses Rattenrennen einfach immer nur schneller. Dann kann man in der Tat nichts tun, außer zu weinen.
Das tun wir nicht, heute Abend vor allem nicht, sondern jetzt müssen wir auf die Kontrolle kommen. Und vielleicht nehmen wir auch die Kolleginnen und Kollegen mit, die hier im Saale sind. Mhm. Professor Grimm muss gleich nochmal ans Mikrofon. Wir haben es ja kurz angetextet. Also es ging jetzt um die Krokodile, die haben wir jetzt einigermaßen erledigt. Die sind im Wasser und werden entschleunigt, haben wir gerade beschlossen. Herrn Scharping haben wir gelöst, Herrn Brüderle fast. Jetzt nehmen wir mal einen Unionspolitiker und denken drüber nach. Ole von Beust. Als er Bürgermeister wurde in Hamburg, Herr Schimek hat das NDR-Statut, wenn man so will, den Rundfunkstaatsvertrag angesprochen, hat er gesagt, ich ziehe mich aus dem operativen Kontrollgremium zurück und gehe in die zweite Reihe. Also, ein Spitzenpolitiker wurde Exekutive und hat gesagt, jetzt mache ich aber nicht mal diesen Kontrolljob. Das wäre doch möglicherweise eine abgeschmolzene Kontrollfähigkeit, die ein Muster wäre auch für andere Anstalten.
Es gibt ja einige Anstalten, wo das passiert ist, wo aktive Politiker nicht mehr drin sind im Rundfunkrat. Also als ich im WDR noch der Programmdirektor war, hatten wir eine aktive Europaabgeordnete und der Rest waren sozusagen und ein Landtagsabgeordneten. So, der Rest waren ehemalige, also waren Mitglieder einer Partei, aber die waren für den Städtebund da. Ole von Beust hat das damals gesagt, er war nicht der Erste. Wolfgang Clement hatte auch schon mal gesagt, wir müssen uns alle zurückziehen aus dem Rundfunkrat. Als er das dann ausgesprochen hat, hat seine eigene Partei fürchterliche Angst gekriegt und dann sind sie alle wieder drin geblieben. Kurt Beck hat so ein bisschen auch angesprochen, aber noch ist da ja, ich sag mal, im ZDF nicht unbedingt die große Änderung vorgetreten. Sie haben geklagt, das war schon mal ein Fortschritt.
Schweren Herzens, glaube ich, aber Sie haben geklagt.
Es ist aber auch, das sage ich Ihnen auch ganz offen, dann auch eine Frage, wie stark ist ein Intendant oder eine Intendantin? Wie halten Sie dann den Druck aus von politischen Köpfen oder auch von Organisationen? Es sind beileibe nicht nur in diesen Gremien die Politiker, die den Druck machen. Sie kriegen den Druck von den ganzen Organisationen, von den sogenannten gesellschaftlichen Gruppen. Und dann kommt der Chef der Gehörlosen und sagt, das muss so sein, hier müssen Sie was machen, da müssen Sie was machen. Also ich warne immer ein bisschen davor, jetzt zu sehr die Politiker auch in diesen Aufsichtsgremien zu bashen. Ich möchte sie nicht ganz raushaben, das sage ich auch ganz offen. Aber so wie es beim ZDF ist, das kann nicht sein, auf Dauer in diesem Land, dass eine ganze Ministerriege, ein Ministerpräsidentenriege die Kontrolle über einen Fernsehsender hat. Das geht nicht.
Professor Grimm, Sie sind da. Sie haben 1994 als Berichterstatter bei dem damaligen Bundesverfassungsgerichtsurteil im Kontext schon längstens gesprochen. Sie haben sich jetzt immer wieder geäußert. Sie warnen ja aber auch vor einem, sagen wir mal, extrem auf der anderen Seite, nämlich dass man Parteien oder Politik überhaupt gar nicht mehr in den Gremien drin hat. Wie sähe Ihr dritter Weg aus, eine Lösung?
Ich bin mit Herrn Deppendorf einig, dass, kann ja stehen, danke. Im ZDF-Verwaltungsrat war ich auf einem Ministerpräsidentensitz, jetzt bin ich auf einem Deppendorf-Sitz hier. Nein, ich bin mit Ihnen einig, bei dem Modell, was wir uns für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk sehr frühzeitig, schon zur Besatzungszeit überlegt haben, ging es ja darum, eine Kontrolle zu finden, die einerseits nicht direkte Staatskontrolle ist, andererseits aber auch nicht völlige Eigenkontrolle der Rundfunkanstalten ist, sondern gesellschaftliche Kontrolle. Und deswegen sitzen diese vielen Organisationen, die mit etwas hämischem Tonfall in der Sendung aufgezählt wurden, in diesen Räten. Das ist eigentlich eine ingeniöse Idee. Sie ist gar nicht so schlecht. Ja. Sie funktioniert aber aus einem ganz bestimmten Grunde nicht gut. Und der Grund ist der, dass diejenigen, die überhaupt nicht als Politiker oder Parteivertreter in diese Gremien hineinkommen, also die Frauenverbände und die Sportverbände und die Gewerkschaften etc., sich hinter die Parteien scharen. Die Politiker und die Parteien, mit Ausnahme des ZDF, muss immer Unterschiede sehen, sind immer in der Minderheit. Sie könnten immer überstimmt werden in den Gremien. Aber es hat sich eingebürgert, dass die verschiedenen Repräsentanten gesellschaftlicher Gruppen sich entweder hinter die CDU oder hinter die SPD scharen, sodass auf diese Weise durch Selbstpreisgabe der Eigenständigkeit die Parteien das Gewicht bekommen, was sie haben. Also die Schuld liegt nicht nur bei den Parteien und darf nicht nur bei den Politikern gesucht werden, sie muss auch bei den Repräsentanten der gesellschaftlichen Kräfte gesucht werden. Die müssten das nicht tun. Und Sie sollten es nicht mal tun, das ist nicht Ihre Aufgabe.
Herr Huber hat einen Einwand.
Nein, ich habe keinen Einwand, nur eine Ergänzung, Herr Professor Grimm. Ich habe nun auch die Aufgabe, Rundfunkratssitzungen zu besuchen. Also beim Sender Freies Berlin, beim Rundfunk Berlin-Brandenburg.
Das ist bestimmt sehr schön, ne?
Naja, und auch bei anderen Sendern, meine Damen und Herren. Man darf sich über eines wirklich keine Illusion machen. Das hat Claire, glaube ich, bei Schimmick auch sehr gut gesagt. Er sagte nämlich, wir kennen das Programm nicht. Ich sage Ihnen, nichts ist so deprimierend wie eine Rundfunkratssitzung, wenn über das Programm diskutiert wird. Ich kenne Sie jetzt nicht und Sie kennen mich nicht, aber ich sage Ihnen, Sie wissen mehr über Programme als viele, die gewählt sind, in diesen Gremien über Programm zu sprechen. Das ist von einer Banalität und Einfallslosigkeit und Ahnungslosigkeit. Da würden Sie sagen, Gott sei Dank sitzen da 5 Politiker, die haben vielleicht die letzte Sendung gesehen. Also ich sage nur, nicht, dass Sie immer glauben, da sitzen, das hat der Grimm sehr schön gesagt, warum ist der Politiker so stark in diesen Gremien? Weil die anderen so schwach sind. Die verstecken sich hinter ihm und sagen, den Politiker kann ich vielleicht noch gebrauchen für mein anderes Ziel, also verberge ich mich hinter ihm. Also ich will nur vor allem warnen, dass man glaubt, dass diese Rundfunkgremien wirklich klüger sind als der Durchschnitt des Publikums. Dieser Illusion dürfen Sie wirklich nicht nachhängen.
Herr Schimmig?
Das war auch eine Erfahrung bei der Recherche für dieses Feature. Ich habe natürlich mit viel mehr Leuten geredet. Diese Gremien, also die Idee, dass der öffentlich-rechtliche Rundfunk gesellschaftlich kontrolliert ist, ist ja grandios. Das ist das einzig Richtige. Aber die Kompetenz der tatsächlich real existierenden Kontrollgremien ist zum Teil wirklich erbärmlich. Das sagen auch die Leute, die da drin sitzen, zum Teil sehr ehrlich selber. Nur die Pensionäre in diesen Gremien hören wirklich das alles und gucken das alles. Und es ist kein, es gibt da kein hohes intellektuelles Niveau, wirklich über Programminhalte, über Stile, über Kulturformen, also das überhaupt abwägen zu können. Das ist zum Teil sehr, sehr traurig. Da müsste man aber wirklich was tun, weil diese Kontrolle ist ja enorm wichtig. Wenn die Kontrolle nämlich nicht mehr da ist, machen Anstalten entweder irgendwas oder aber bestimmte Parteienvertreter, die halt wissen, wie man eine Tagesordnung bestimmt und wie man Machtspielchen macht, kontrollieren das über Personen und über bestimmte Vorgaben und die Sache ist gelaufen. Das wäre sehr schade.
Professor Immer, das kann ja nicht im Sinne der Betroffenen sein.
Darf ich noch eins kurz ergänzen, Entschuldigung. Nicht, dass Sie jetzt denken, wenn es mich 100-mal gäbe und der Fernsehkritiker Huber säße 100-mal in einem Gremium, es muss ihn leider auch da enttäuschen, wird auch nichts besser.
Hatten wir gerade noch so gehofft, aber gut. Das kann ja auch nicht im Sinne derjenigen sein, die kontrolliert werden, dass da einfach ein Nichtwissen oder ein geringeres Wissen da ist. Wie wäre denn Ihre Version? Ist den Parteien zum Beispiel, Herr Grimm, vielleicht auch Sie gleich nochmal, ist den Parteien denn zuzutrauen, dass sie ihren eigenen Einfluss zurücknehmen? Das müssten sie ja tun. Dann tun sie das schon.
Ja, man muss sagen, auch Parteien sind natürlich gesellschaftlich relevante Gruppen. Insofern ist das jetzt auch nicht per se negativ, dass die in diesen Rundfunkräten vertreten sind. Aber ich meine, wenn man definieren will, was ein guter Politiker ist, dann ist eine Definition die, dass das jemand ist, der gut Mehrheiten organisieren kann. Und das heißt eben, dass die natürlich dann wurde gerade auch dargestellt, eben sehr natürlich in solchen Gremien dann schnell die Sache organisieren. Das ist dann eben dem gehörlosen Vertreter nur im Ausnahmefall zuzutrauen. Die Frage, ob es ein besseres Modell gäbe, die kann ich Ihnen nicht beantworten, weil ich ehrlich gesagt auch sagen muss, ich finde, dass eine gute Lösung diese gesellschaftliche Aufsicht über den Rundfunk, also das ist schon gut gedacht. Ich glaube, man kann sich über Verfahrensregeln vielleicht Gedanken machen, wie man zum Beispiel Sitzungen transparent gestaltet oder wie auch immer. Aber alle Alternativen, die im Raum stehen, wer kann ja nicht das Verfassungsgericht jetzt zum Aufseher über den Rundfunk machen oder sonst jemanden. Da, glaube ich, gibt es keine beste Lösung.
Herr Grimm, was sagt Karlsruhe und wann? Wir sind ja unter uns, sagen Sie es uns schon.
Weiß ich nicht, was Karlsruhe sagt. Ich will mich da nicht mit Herrn Voskuhler anlegen. Nein, ich wollte sagen, ich kenne keine bessere Lösung für die Aufsicht von Rundfunkanstalten. Ich könnte mir aber eine bessere Qualität der Aufsicht durchaus vorstellen. Die wiederum ist aber auch in einigen Sendern, in den Sendern unterschiedlich. Also ich habe bei Huber nicht das Vergnügen, beim RBB die Rundfunkratssitzung mitzuerleben. Ich kenne sie vom WDR. Die waren manchmal so, wie Sie gerade geschildert haben. Aber es gab eben auch Rundfunkratssitzungen. Da wurde richtig stundenlang über Programm geredet, da wurden Symposien veranstaltet über die Frage, wie bekommen wir die Jugend zu uns wieder zurück. Auch das geschieht. Da wurden Verbände eingeladen, Schulklassen eingeladen. Das war nicht nur so, dass da ältere Herrschaften sitzen und dann abnicken. Und wenn sie mit Verwaltungsräten über ihren Haushalt reden müssen, da merken sie schon, da sitzen schon welche, die ungefähr wissen, wovon Sie reden. Ich glaube, was Professor Grimm gesagt hat, da ist der Kern. Viele dieser freien, nicht politischen Gruppen müssten vielleicht noch oder müssten eigentlich ein noch größeres Selbstbewusstsein bekommen. Und es stimmt, sie laufen manchmal den Parteien ein bisschen hinterher. Das liegt aber auch daran, ganz offen, wen sie entsenden. Es gibt starke Rundfunkratsmitglieder von Verbänden und es gibt halt schwächere, die dann sich nicht trauen. Da liegt, glaube ich, eine Chance, um eine gewisse Balance zu finden. Ansonsten sage ich, ich kenne und möchte letzten Endes kein anderes System. Ich möchte kein Zentralkomitee für die Beaufsichtigung des öffentlich-rechtlichen Rundfunks, wo dann 10 Leute sitzen, die dann bestimmen, wie wir zu arbeiten haben. Das, finde ich, geht nicht. ZDF muss überlegen. Ich glaube, nach Karlsruhe wird das so und so da etwas anders.
Herr Grimm?
Also über die Frage, wie viel Politik in den Aufsichtsgremien des ZDF verfassungsrechtlich erträglich ist oder nicht, werden wir dieses Jahr wahrscheinlich noch ein Urteil aus Karlsruhe kriegen, über das ich jetzt aber nicht spekulieren möchte. Ich weiß ja auch nicht, wie die jetzigen Kollegen, gehören ja nicht mehr dazu, entscheiden. Was ich aber gern noch sagen würde, ist natürlich nochmal diesen Mechanismus, warum scharen sich die Freien hinter die Parteien, etwas auszuleuchten. Von denen wird ja ein nicht ganz einfacher Spagat verlangt. Die kommen hinein über ihre Verbände, also Gewerkschaftsvertreter über ihre Gewerkschaften, Frauenverbände über die Frauensport, über die Sportverbände, Kirchen über ihre. Sie werden entsandt von diesen Gruppen. Und das, was ihr natürliches Interesse ist, ist natürlich zu gucken, wird meine Gruppe hier hinreichend bedacht und in positivem, günstigem Licht dargestellt. Insofern sind die nicht anders als die Parteien, die natürlich den Rundfunk auch darauf angucken, Rundfunk und Fernsehen, werden wir erstens mal quantitativ gehörig und zweitens qualitativ in unserem Sinn dargestellt. Das tun diese Vertreter genauso. Ist aber nicht ihre Aufgabe, sondern ihre Aufgabe ist, sozusagen die gesellschaftliche Vielfalt zu repräsentieren, aber nicht ihre Interessen stark zu machen. Das ist nicht leicht zu bewerkstelligen. Das ist eine Anforderung, die man immer wieder klar machen muss, aber die nicht leicht zu bewerkstelligen ist. Und dann kommt, warum hinter den Parteien? Weil sie da natürlich glauben, dass sie für ihr jeweiliges Interesse Schubkraft kriegen, die sie alleine nicht hätten. Deswegen sammeln sich halt die Gewerkschaftsvertreter hinter der SPD und die Kirchenvertreter hinter der CDU. Also, auch das hat eine Erklärung. Es ist nicht pures Versagen. Und die Frage, wie man das besser machen könnte, ist zum großen Teil eine Frage, in der Tat, welche Personen gehen dahin, welche werden hineingeschickt, mit welchem Selbstbewusstsein und mit welchem Rollenverständnis.
Kommunikation, Kontrolle, Krokodile. Jetzt sind Sie dran. Haben Sie Fragen? Bitte. Haben wir noch ein Mikro, bitte? Kollegin kommt. Und hier vorne auch, genau. Und Herr Deppendorf, da müssen wir was trinken, ne? Der Amt ist schon lang. Ich habe hier vorne eine ersten Reihe, bitte, und hier in der vierten. Wer möchte da
was zuerst? Ja, es macht nachdenklich, was Sie sagen. Ist das nicht ein Problem der Demokratie an sich, wenn wir über Qualität im Deutschen Bundestag nachdenken oder in den verschiedenen Länderparlamenten, den Auftrag, den jeder Abgeordnete eigentlich hat, Kraft gesetzt und wie er den wahrnimmt, ist das nicht etwas, was der Demokratie an sich anhaftet, auch als Nachteil, dass wir nun nicht die allselig machende Lösung finden können einfach.
Also die Frage des Personals, wer sich engagiert, habe ich Sie richtig verstanden? Ja. Ja. Mag jemand antworten? Herr Dippendorf, Herr Schimmick?
Ja, natürlich haben Sie recht. Nur, was bedeutet das? Also die Unzufriedenheit mit dem politischen Personal ist ja groß, wird auch von unserem Berufsstand ja täglich multipliziert. Das ist fast schon so eine Attitüde geworden, die Politikverachtung. Also mir ist es schon viel zu stark, ehrlich gesagt, weil also ich bin an dem Punkt, wo ich mich frage, warum bist du eigentlich in die Politik gegangen? Also warum schimpfst du immer über diese Leute? Wir müssten eigentlich das alle tun. Das ist so ein bisschen ein Dilemma, finde ich. Da kommen wir, glaube ich, nicht weiter, wenn wir da immer nur weiter sagen, die sind alle dumm. Die Frage ist ja, wie kriegen wir gute Leute, die an das große Ganze denken, in diese Gremien, in diese Parlamente, auf die Podien, sodass kluge Entscheidungen gefällt werden am Schluss. Ich glaube, da kann man nur an alle appellieren, nicht sich zurückzulehnen und zu sagen, alle sind blöd, sondern es versuchen, besser zu machen.
Und in der vierten Reihe, bitte.
Ja, Harald Schumann, mein Name, seit 30 Jahren mit Leib und Seele Journalist. Darum verfolge ich natürlich solche Debatten. Und ich liebe die Beiträge von Tom Schimek nebenbei. Aber in diesem speziellen Fall frage ich mich doch, ob nicht doch ein ganz wesentlicher Aspekt der Kontrolle unserer öffentlich-rechtlichen Medien da gefehlt hat. Nämlich die Frage, ob sie vielleicht außer Kontrolle geraten sind. Nicht, ob da zu viel Politik oder Politiker sich einmischen, sondern ich empfinde es als massives Problem, dass wir de facto ein steuerfinanziertes öffentlich-rechtliches Rundfunkwesen haben, aber wir als Steuerzahler nicht erfahren dürfen, wofür das Geld ausgegeben wird. Ist nicht das doch ein ganz wichtiges Kernproblem und Transparenzproblem im öffentlich-rechtlichen Fernsehen, dass ich nicht wissen darf, wie viel von meinem Geld geht an die Bundesliga, ja, und vergoldet Fußballerärsche, um es mal direkt zu sagen. Ja? Wie viel von meinem Geld landet in den Kassen von Leuten wie Günther Jauch? Ich möchte das gerne wissen. Und ich glaube, das ist vielleicht ein naiver politischer Glaube, aber ich werde ihn einfach nicht los. Wenn wir mehr Transparenz hätten über die öffentlich-rechtlichen Finanzen, dann könnte man auf diesem Wege vielleicht auch dem Geschehen in den Rundfunkräten ein bisschen mehr Leben einhauchen, weil dann müssten die sich nämlich öffentlich dafür rechtfertigen, welche Gelder sie für welchen Zweck freigeben und warum zum Beispiel, ich gebe zu, da wirkt persönliche Betroffenheit mit, wenn man kritische Dokumentarfilme für die öffentlich-rechtlichen Anstalten macht, dann muss man sich mit einem Stundenlohn von 1 bis 2 Euro zufrieden geben.
Herr Huber, ein Schumann-Credo, dem Sie sich anschließen würden, mehr Transparenz über die 1789.
Also natürlich schließt mich Herrn Schumann an, wir arbeiten ja beide für die gleiche Zeitung.
Habe ich mir gedacht.
Aber der Kollege hat natürlich umso mehr Recht, als er beim Tagesspiegel arbeitet. Sagen wir mal so, Transparenz finde ich großartig, muss auch dringend her, weil nicht zuletzt durch die jetzt beschlossene und verfügte Haushaltsabgabe zwar die Öffentlich-Rechtlichen, glaube ich, bis zum Untergang der Menschheit ausfinanziert sind, aber sie zugleich einen ganz neuen Druck haben. Wir wollen alle sehr viel mehr wissen, was mit dem Geld passiert. Und ich kann nur sagen, da wird heftig gemauert, weil wahrscheinlich da manchmal Zahlen an manchen Stellen hochkommen, wo wir nie gedacht hätten, dass diese Summe dann doch gezahlt wird. Nun ist es aber auch so, selbst das erlebe ich auch durch meine Existenz in den Rundfunkräten, es gab nicht wenige, die sind in diese Gremien marschiert mit einem großen aufklärerischen Impetus. Kaum sind sie Rundfunkrat geworden, sind sie mehr Teil des Systems als sozusagen Stachel im System. Wie viele habe ich die erlebt, die gesagt haben, jetzt werde ich denen aber mal zeigen, ich will Zahlen, ich will Fakten und Daten will ich auch noch. Kaum waren sie Rundfunkrat und aßen zweimal Kuchen mit XY, waren sie immer auf Seiten des Senders. Das heißt, es unabhängig davon, was Schumann sagt, ist ja vollkommen richtig. Es könnte auch passieren, und Herr Deppendorf ist ja jetzt der eigentlich Angesprochene, es könnte gut sein, dass möglicherweise auch in dieser Vermutung, es wird hier mit Geld geaast oder es geht in Kanäle und der Millionär Jauch wird hier zum Milliardär gemacht etc., dass die Sender durch eine neue Offenheit und eine neue Transparenz möglicherweise den Druck auch wieder rauskriegen.
Ja, aber da gibt's eine ganz blöde Situation. Die Sender fühlen sich unglaublich unter Druck, seitdem diese Gebührenordnung neu gestaltet worden ist und dass die privaten Zeitungen wie aus einem Rohr gegen sie gedonnert haben. Also geführt natürlich von Springer. Springer hat schon vor 50 Jahren gesagt, ich will meinen Teil vom Kuchen. Er meinte das Fernsehen damals. Seitdem wird da immer mal wieder richtig gefeuert gegen den öffentlich-rechtlichen Rundfunk an sich. Das führt nun aber bei den ARD-Oberen speziell dazu, dass sie denken, oh Gott, da müssen wir jetzt also die Schatulle noch fester zumachen. Das darf gar keiner erfahren. Also die Transparenz, die dringend geboten wäre. Und es kommt im Feature nur mit einem Satz vor. Informationen über die Finanzen, Geheimsache, Punkt. Dann kommt wieder Musik. Sie kriegen dazu wirklich nichts. Aber wenn Sie nachfragen, also ich habe zum Beispiel beim NDR, der Herr Hahn, der kommt ganz kurz vor, ist Justiziar, sagte mir, da kommen wir nicht drum rum, das müssen wir tun. Also die wissen es schon, aber es ist leider noch nicht geschehen. Es ist tatsächlich Geheimsache, was Herr Jauch bekommt, wie viel für Fußball ausgegeben wird, wie viel für diesen ganzen Promi-Zirkus, der ja beim Fernsehen vor allem so wahnsinnig teuer ist, ausgegeben wird, wie viel für die Talkshows ausgegeben wird, die ja alle in Privatfirmen ausgegliedert sind.
Herr Deppendorf,
und so weiter.
Auf alle Fälle wird für politische Berichterstattung viel zu wenig ausgegeben.
Da würde ich Ihnen zustimmen. Wäre ja auch blöd, wenn ich es nicht hätte. Nein, es ist ja nicht so, dass wir keine Diskussion haben in der ARD über diese Fragen. Wir haben die Fragen in der ARD, wie viele Talkshows brauchen wir? Wir haben jetzt eine weniger. Vielleicht wird eines Tages noch eine weniger. Müssen wir eine andere Art von Sendung machen. Ich glaube, auf Dauer kommen wir um die Transparenz in vielen Bereichen nicht herum. Wir müssen aber dann auch unsere Gesprächspartner und Verhandlungspartner dazu zwingen, zuzustimmen. Und da kann ich Ihnen sagen, wenn Sie heute, und das weiß ich auch noch von früher, wenn man mit dem DFB verhandelte oder mit der DFL, die wollen die Zahlen nicht auf dem Tisch haben. So. Und das wird dann in Verträgen festgelegt. Das gilt übrigens auch, wenn die zu den kommerziellen gehen würden. Da fragt dann nur keiner nach. Nicht? Wir sind sicherlich im Moment in einem Feuer von jeder Zeitung, von den Printmedien. Da gibt es hier und da auch Unterschiede. Aber ich glaube in der Tat, wir werden, und einige Sender tun es ja schon, sie veröffentlichen die Gehälter, sie veröffentlichen, die beginnen auch die Produktionskosten transparenter zu machen. Das wird kommen, da bin ich relativ sicher. Es wird aber immer wieder Verträge geben, wo wir dann auch mal sagen müssen, okay, wir können und dürfen das nicht veröffentlichen, wir sagen es aber den Verwaltungsräten. So, die Verwaltungsräte kennen jeden einzelnen Vertrag, auch heute schon. Sie kennen das. Sie können alle anderen Zahlen in unseren Jahresberichten nachlesen. Die werden auch immer umfangreicher, die sind nicht mehr so klein. Die werden, da wird alles praktisch drin veröffentlicht, was wir veröffentlichen können. Manche Sachen gehen halt noch nicht. Ein Herr Jauch sagt Ihnen, oder der FC Bayern München bei der Champions League, wenn Sie mit denen da verhandeln, eigentlich wollen wir es nicht. ZDF hat es aber veröffentlicht. Sie hat gesagt, was die Champions League kostet. Kann man nachlesen. Wir werden sicherlich auch sagen, was die Bundesliga-Rechte kosten. Auch das können Sie zum Teil schon nachlesen, auch bei dem vorigen Bundesliga. Ein Tatort, man weiß, wie teuer er ist. Er kostet zwischen 1,4 und 1,6 Millionen. Man weiß, wie Fernsehfilme, was gute Fernsehfilme kosten, wenn sie besser sind, an die 2 Millionen. Große Projekte wie der Turm kommen auch schon mal auf 10, 12 Millionen, wird alles veröffentlicht. Wir veröffentlichen nicht die Gage jetzt von Helen Fischer, weil da gibt es dann wieder die Verträge. Also, dass wir vollkommen intransparent sind, das kann man nun auch nicht behaupten. Aber dennoch wird es Punkte geben, wo wir uns noch in den nächsten Monaten, da gibt es ja auch Überlegungen bei uns, auch Kommissionen, die sich damit beschäftigen, wo wir hier und da noch weiter transparent werden.
Lutz Marmor, der derzeitige Federführer in der ARD, ist ja auch jemand, der wirklich mit
sich dafür ausspricht,
sehr viel anfangen kann, möglicherweise auch ein bisschen different zu den anderen Intendanten der Landesrundfunkanstalten.
Ja, kann ich noch ein Wort sagen dazu?
Ja, bitte.
Ja. Also die Grundregel ist ja völlig klar, für öffentliche Mittel muss öffentlich Rechenschaft gegeben werden. Und zum großen Teil wird es auch bereits. Aber ein Gesichtspunkt hat hier noch keine Rolle gespielt. Wir haben ja ein duales System, das heißt öffentlich-rechtliche Veranstalter stehen im Wettbewerb mit kommerziellen Veranstaltern. Der Wettbewerb ist in vieler Hinsicht asymmetrisch und wenn um jeden Preis und für jede Vertragsverhandlung die Gagen für Starjournalisten des öffentlich-rechtlichen Rundfunks offengelegt werden müssten, dann wäre das ein ungeheurer Wettbewerbsvorteil für die kommerziellen, die natürlich nicht offenlegen müssen, weil sie nicht von öffentlichen Mitteln leben, sondern weil sie von Werbeeinnahmen leben. Also wenn die eine Seite in einem Konkurrenzverhältnis ihre Dispositionen offenlegen muss und die andere sich das anschauen darf, aber die Gegenseite keinen Einblick in deren Dispositionen kriegt, dann ist das eine Wettbewerbsbenachteiligung, die man sich so nicht gefallen lassen könnte. Dann müsste man entweder sagen, alle Sektoren des gesamten Rundfunks müssen alles offenlegen. Das würde schwierig sein. Da werden auch Grundrechte eine Rolle spielen. Oder man muss dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk in einigen Bereichen Ausnahmen gestatten. Ich glaube, das ist eine notwendige Konsequenz des dualen Systems. Das duale System muss man nicht haben. Das ist nicht verfassungsrechtlich vorgeschrieben. Aber wir haben es und wir leben damit. Aber das hat auch gewisse Konsequenzen.
Ich muss aber an der Stelle nochmal, Herr Grimm, doch nochmal sagen, ich glaube nicht, dass die Privaten in einen ungeheuren Wettbewerbsvorteil kämen, wenn sie wüssten, was Günther Jauch bekommt oder was eine Maischberger Produktion kostet. Glauben Sie mir, es gibt Programmgenres, da würden die Privaten, da zucken die einfach mit den Schultern. Die würden keine Talkshow machen, wie die ARD sie inflationiert hat. Also jetzt zu sagen, wir müssen sie schützen, weil sie sonst chancenlos werden im Wettbewerb, das finde ich ein bisschen kühn.
Jetzt schaue ich noch mal ins Plenum. Ja, Jetzt würde ich sagen, nehmen wir die beiden zusammen und dann machen wir den Karton zu. Einverstanden?
Also zum einen habe ich das Gefühl, wenn ich hier das Argument auf die nicht vorhandene Transparenz höre, dass die ARD oder die Öffentlich-Rechtlichen immer offensichtlich in der Seite der schwachen Verhandlungspartner sind, wenn ich hier höre, naja, die andere Seite fordert, dass wir das nicht veröffentlichen. Vielleicht kann ich auch als Verhandlungspartner was fordern und sagen, sonst kommt kein Vertrag zustande. Wäre ja auch denkbar, dass man auch vielleicht mit gewissen Sportveranstaltern sagt, okay, dann machen wir keinen Vertrag, dann verzichten wir auf das Ereignis. Wie sich gezeigt hat, können wir alle ganz gut damit leben, dass die Tour de France nicht mehr in der ARD übertragen wird. Merkwürdigerweise laufen weder alle Fernsehzuschauer weg, noch bricht die Sportwelt zusammen. Also ich denke, mit dem Geld, mit dem die öffentlich-rechtlichen Sender ausgestattet sind, können sie durchaus auch ein bisschen anderes Selbstbewusstsein in die Verhandlungen einbringen. Und es gibt auch nicht für alle Stars nun unendliche Möglichkeiten der Betätigung nur in den alternativen Privatmedien, denke ich jedenfalls. Also es gibt durchaus auch Anreize für die unterschiedlichsten Unterhaltungsgrößen, Sportgrößen, journalistischen Größen, sich in den öffentlich-rechtlichen Medien gerne zu sehen. Das ist das eine, was ich sagen wollte. Das andere ist, was mich etwas irritiert. In dem Feature ist mehrfach angesprochen worden, problematische Grundstrukturen, was diese Konstruktionen der Kontrollgremien betrifft. Oder wenn ich das höre mit dem Regierungssprecher, der Intendant des Bayerischen Rundfunks geworden ist. Wenn ich jetzt hier die Diskussion auf dem Podium höre, dann habe ich den Eindruck, eigentlich ist doch alles gut. Wir sind doch alle zufrieden. Theoretisch ist die Konstruktion wunderbar, die hat hier und da Schwächen, aber wir wissen alle nichts Besseres. Also lassen wir es dabei. Das irritiert mich sehr, muss ich sagen. Und das ist jetzt mal ein bisschen provokatorisch an den einen Vertreter der Medienwissenschaft gerichtet. Es gibt unendlich viele Medienwissenschaftler, die uns im Fernsehen permanent irgendwas erklären, was ist. Es gibt ganz wenig Medienwissenschaftler, die Visionen entwickeln, die alternative Vorstellungen entwickeln, wie etwas sein könnte. Und gerade in diesem Bereich erwarte ich sowas eigentlich auch von der Medienwissenschaft, dass sie mal alternative Modelle vordenkt, durchspielt, entwickelt, vorstellt, zur Diskussion stellt. Das finde ich im Verlauf jetzt etwas irritierend, dass das gar nicht stattfindet.
Danke Ihnen. Jetzt nehmen wir noch den vierten und letzten Zuschauer dazu, bitte. Lieber Medienwissenschaftler, rufen Sie sich schon mal ein.
Ja, erstmal Dankeschön für die Gelegenheit, heute hier auf der Basis und zu dem Thema vor allen Dingen zusammenzukommen. Kompliment an meinen Vorredner. Ich bin ganz genau der Meinung, dass man der eigenen Verantwortung, die ja hier auch so ein bisschen verlangt wird von den Beiräten und den Mitgliedern, die dort mitreden, dass man die selbst natürlich vorlebt und sagt, okay, was ist denn unser Kernauftrag, unser öffentlich-rechtlicher Auftrag? Und wir wissen alle, wir haben es auch heute gehört, dass die politischen Magazine drastisch zusammengestrichen wurden. Das heißt, der Tiefgang, der findet ja gar nicht mehr statt. Wenn wir uns aufregen, dass die Zeit immer schnelllebiger wird, das ist so, da gibt es kein Zurück, kann man doch als Journalist wie auch als Sender und als großes Ganzes mit dem öffentlichen Auftrag und der Stimme, die man ja repräsentiert, nur durch Tiefe entgegentreten und sagen, okay, lass uns doch mal eine Sendung machen, wo eben nicht immer die gleichen Gesichter auftreten, wo eben nicht jeder nur nach Proporz reden darf, 3 Minuten, und gar nicht die Möglichkeit hat, sich zu äußern. Und vielleicht gewinnen wir dann wieder ein bisschen die Möglichkeit, genauso wie es im Abgeordnetenhaus oder im Bundestag ist, dass eben nicht mehr nach Fraktionszwang gesprochen wird, sondern dass die Leute anfangen, wieder eigene Ideen zu entwickeln und eine eigene Meinung kundtun zu dürfen, weil sie auch die Zeit dazu haben.
FU Berlin, bitte.
Ist das schon jetzt mein Abschlussstatement? Dann sehr schön. Dann ich hatte in der Tat auch Noch ein Punkt auf meiner Liste. Ich meine, für Visionen, muss man ehrlich sagen, ist die Wissenschaft jetzt nicht so richtig zuständig. Wie sagte Helmut Schmidt, wer Visionen hat, soll zum Arzt gehen. Aber natürlich haben Sie recht, es ist natürlich schon auch Aufgabe der Wissenschaft, auf Basis der Analysen, die wir so machen, ein bisschen zu gucken, welche Optionen hat man, in welche Richtung kann das gehen. Und da muss ich sagen, ist das, was wir da beobachten, die Probleme, gerade erst so der Anfang dessen, was auf gerade auf den öffentlich-rechtlichen Rundfunk in den nächsten 10, 15 Jahren zukommen wird, weil die Digitalisierung der Medien, die die Tageszeitungen ja schon länger erfasst hat, im Moment auch ganz stark den Rundfunk erfasst. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass wir den öffentlich-rechtlichen Rundfunk, so wie wir den jetzt haben, in 20 Jahren so nicht mehr sehen werden. Ich habe heute noch mal vorsichtshalber in meiner Vorlesung meine Studierenden gefragt, wer von ihnen denn regelmäßig öffentlich-rechtliche Mediatheken benutzt. Ich weiß nicht, ob wir das vielleicht hier auch mal machen können. Wer von Ihnen nutzt regelmäßig Mediathekenangebote der öffentlich-rechtlichen Anstalten? Darf ich auch zeigen? Bitte? Ja, okay. Also ist schon eine ganze Menge. In meinen Vorlesungen sind das zum Teil bis zu 2/3, die das wirklich regelmäßig machen. Und na, da wird dieses Broadcasting, also diese Ausstrahlung an die Allgemeinheit, wird da zum Teil überhaupt nicht mehr wahrgenommen. Da werden nur noch on-demand produzierte Angebote genutzt. Das ist, wir wissen, dass das verfassungsrechtlich jetzt schon sehr, sehr schwierig ist, das zu rechtfertigen, dass das gemacht wird, weil das ja nur programmbegleitend sein darf. Auch die ganze Finanzierung ist da ein Riesenproblem und diese Probleme wird man lösen müssen. Der öffentlich-rechtliche Rundfunk wird in Zukunft öffentlich-rechtlicher Journalismus sein, wenn es ihn überhaupt noch geben soll. Weil als Rundfunk mit diesem Gebührenaufkommen ist das alles nicht mehr zu tragen. Da ist wenig politische Debatte im Moment, wie ich sehe. Ich veranstalte im nächsten Februar hier in Berlin eine Tagung, wo wir uns mit sowas beschäftigen werden. Aber das ist, glaube ich, die Herausforderung für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Und da sind die Fragen, wie man die Aufsichtsgremien im Fernsehen organisiert, kleine Probleme.
Herr Deppendorf, Herr Schimmig.
Neben der Frage der Transparenz ist, glaube ich, die entscheidende Frage für uns, wenn wir das Programm betrachten, was müssen wir machen, was können wir machen und was müssen wir nicht mehr machen. Das müssen wir durchdefinieren. Das heißt für mich am Ende auch nochmal, dass der öffentlich-rechtliche Rundfunk, jetzt kann ich nur für mich selbst sprechen, vielleicht auf das eine oder andere auch mal verzichtet. Das ist die eine Geschichte. Zweitens glaube ich, wir machen schon über 40% Informationsanteil im ersten. Der wird für uns noch wichtiger. Drittens, ganz wichtig wird die Frage, auf welchen Ausspielwegen, mit welchen Formaten, für welches Publikum, also Internet, Apps und Ähnliches, produzieren wir. In Zukunft wird, glaube ich, der Name einer Sendung das Wichtigste sein. Und wenn man dann es noch hinbekommt, dass der User weiß, das ist von dem Ersten oder vom ZDF oder von weiß wem, dann sind wir, glaube ich, auf dem richtigen Weg. Aber die inhaltliche Ausrichtung ist für uns, glaube ich, auch ganz entscheidend in der Zukunft. Ich wünsche mir manchmal, da sage ich auch ganz freimütig, eben in der Tat, dass die Dokumentationen nicht immer so spät laufen. Wir haben Erfolge gehabt mit Dokumentation montags um 21 Uhr. Die hatten riesige Zuschauermengen. Ich sage noch ein Beispiel. Wir haben vor ein paar Jahren, und da schließe ich eine Bitte an, im Prinzip an Herrn Huber. Wir haben vor ein paar Jahren, haben viele Medienjournalisten gesagt, ja, ihr müsst mehr Kultur im Abendprogramm machen. Wir haben es dann gemacht. Wir haben an einem Samstagabend La Traviata aus Salzburg übertragen im ersten deutschen Fernsehen mit Netrebko und Villazon. Diese Aufführung hatte im Fernsehen 9,7% oder 9,8% Marktanteil, 2,5 Millionen Zuschauer. Am nächsten Tag war die Überschrift in allen Zeitungen Flop bei der ARD. Verlierer, Verlierer, Verlierer. Dass Sie dann Programmdirektoren haben, die sagen, wenn das der Dank dafür ist, dann müssen wir uns auch mal, was soll das dann? Ich kann da nur sagen, für 2,5 Millionen muss die Deutsche Oper lange spielen, wie sie so viele Leute bei La Traviata über 10 Jahre überhaupt nicht in ihr Programm bekommen. Da fände ich manchmal eine kleine, große Koalition auch mal zwischen uns nicht schlecht, wenn wir da gemeinsam mal arbeiten würden.
Aber Ist das nicht schon Teil des Problems, dass dann alle ganz traurig sind, weil die Zeitungen das schreiben? Ist die ARD und das ZDF nicht groß genug zu sagen, so what? Oder mit einem guten Wiener
jetzt geht's scheiße. Herr Schimek, dann sind wir wieder bei einer ganz anderen Geschichte. Frage, dann sind wir wieder bei den Grimmschen Gremien. Yeah. Dann werden Sie aus den Gremien gefragt, warum war das ein Flop? Wie können Sie sowas da platzieren? Yeah. So, dann müssen Sie sich da verantworten. Wir haben es getan.
Ja, aber das ist diese Ängstlichkeit. Mein Gott, wenn das im Tagesspiegel steht, das kann denen doch wurscht sein.
Ja, deswegen sage ich ja, wenn den Gremien das wurscht ist, auch gut.
Weinen die da auch nicht 10 Tage lang, obwohl es ganz
gemein war. Da ja alle wissen, was im Tagesspiegel steht, sage ich vielleicht auch noch ein Wort, weil ich ja auch manchmal weiß, was im Tagesspiegel steht. Ich kann mich jetzt an den Fall, Herr Deppendorf, nicht erinnern. Also das muss ich für mein Blatt doch sagen. Wir sind jetzt nicht die Zeitung, wir denken einfach nicht so schlicht. Wir denken einfach nicht so schlicht zu sagen, eine Sendung hat eine niedrige Quote, dann war es eine schlechte Sendung. Manchmal hat auch eine schlechte Sendung eine schlechte Quote. Nur nochmals klarstellen, wir sind nicht so einfach gestrickt, dass wir sagen, schlechte Quote, falsch gemacht. So einfach ist das Leben nicht. Aber das sage ich jetzt für mein Blatt und nicht gegen Sie. Ich wollte noch was sagen zu dieser Politik, die uns so umtreibt. Wir müssen alle aufpassen, und da ziehe ich den Tagesspiegel, die ARD und alle anderen Medien mit hinein, dass wir nicht selbst diejenigen sind, die die Politik entpolitisieren. Also wenn Sie beklagt haben, in dem Beitrag von Schimmick wurde es ja beklagt, dass die Politikmagazine von 45 auf 30 Minuten gekürzt worden sind. Ich sage jetzt was ganz Schlimmes, die müssen noch kürzer werden. Ich sage Ihnen auch warum. Das sind keine politischen Magazine, meine Damen und Herren. Gucken Sie mal ganz bewusst Frontal oder Report oder was auch immer. Das sind verkappte Verbrauchermagazine. Das hat mit Politik rein gar nichts mehr zu tun. Nirgendwo ist die Angst vor der Politik so groß wie im politischen Magazin.
Also da sage ich eine Geschichte jetzt dagegen. Wir haben gerade in der letzten Zeit die Frage von investigativem Journalismus verstärkt. Die ganze Datengeschichte im Augenblick kommt von Panorama und der SZ. Wir kooperieren ja mittlerweile auch mit Zeitungen. Da haben sie eine ganze Sendung drüber gemacht. Sie haben in den dritten Programmen Sendungen gemacht. Wir haben die ganze Billiglohn-Affäre der indischen und bangladeschischen Textilarbeiter, die ist durch Panorama und Monitor entdeckt worden. Also da gibt's auch noch Unterschiede. Ich sage auch ganz offen, ich wünsche mir hier und da auch weniger Verbraucherthemen mal in einem politischen Magazin. Aber es ist nicht so, dass wir das nicht tun. Wir verstärken gerade in der Tat ziemlich heftig.
Ja, ich will nur noch mal betonen, Herr Deppendorf, und das betrifft natürlich den Tagesspiegel, Online-Medien und auch den Spiegel. Ja, ich muss das noch gesagt haben.
Einen Satz sage ich jetzt auch noch dazu.
Wir dürfen nicht selber so tun, dass die Politik sozusagen verschwindet, weil wir selber jene sind, die die Politik zum Verschwinden herausfordern. Das ist mein Petitum, nichts anderes. Das war ein Sätzchen, glaube ich.
Vielen Dank.
Da sind wir aber eigentlich auseinander.
Nicht zu nachtschlafender Zeit, sondern wann, Herr Schimek, läuft Ihr Feature im RBB?
22 Uhr und ein paar zerquetschte. Also es geht gerade noch, ja. Aber das ist in der Tat der Punkt. Das noch als letzten Satz. Ich glaube, dieses, was der Zuhörer gesagt hat, Selbstbewusstsein, ich glaube, das ist ganz entscheidend. Es ist dieses, was wollen wir machen? Worin sind wir gut? Dass man viel selbstbewusster als öffentliches Recht des Rundfunk und Fernsehen seinen Kram macht und sagt, das ist interessant, das wollen wir. Dieses, wir müssen noch, und die Gremien und der Zuschauer und wir müssen noch Verbraucher und wir müssen noch ein paar Tiere, das ist alles so gehetzt. Das ist, da sind einfach die Flure in diesen Anstalten so furchtbar lang und die
Am
Selbstbewusstsein
Mittwoch
so klein.
Mittwoch um 22 Uhr kommt das Feature von Tom Schimek im RBB. Hören Sie rein. Vielen Dank, dass Sie hier waren. Wir haben über einige Herausforderungen gesprochen. Wir haben über viele Erwartungen gesprochen an den öffentlich-rechtlichen Rundfunk, der aus Fernsehen, Hörfunk und Online besteht. Mal gucken, ob wir darüber in Schlaf kommen. Bei der nächsten Runde, Sie laden uns ja wieder ein, habe ich gerade gehört, Herr Deppendorf, sprechen wir über die Erwartungen auch an die junge Generation, die kommt. Ich danke für die Geduld, für Ihre Ahnung und Ihre Haltung. Kommen Sie wieder. Tschüss.